Guten Morgen! Wuhu! Letzter Fastentag! Ich kann es gar nicht abwarten. Ich fühle mich super, ich bin fit und der Tag kann starten und ich freue mich, der Countdown läuft.
In unserer kleinen Welt ist erstmal Schmalhans Küchenmeister. Wenigstens für mich, Mama Fanny. Ich faste jetzt online und öffentlich. Was Experten dazu sagen, wie das Familienleben das verdaut, ob die Kinder trotzdem noch Nudeln mit Tomatensauce bekommen und was das alles mit Papa Philipp macht, all das in dieser zweiten, leicht abgespeckten Staffel von Unserer kleine Welt.
Ist auch wirklich besser. Und jetzt heute? Super. Ich freue mich auf Samstag ohne Frage.
Da ist erstmal ein Eisbein. Ey,
vermisst das auch?
Das ist mein Papa. Und nein, ein Eisbein darf ich auf gar keinen Fall am Tag des Fastenbrechens essen. Da würde ich dann wahrscheinlich in der Notaufnahme landen. Denn die Produktion von Verdauungssäften ist ja quasi eingestellt. Und die komplette Verdauungskraft, die ist erst in bis zu einer Woche wiederhergestellt. Trotzdem kann man ja schon mal Rezepte wälzen.
Gemüse, Kartoffelgericht, kleiner Salatteller, Pellkartoffel mit Möhrenquark, Hirsebrei mit Obst, Knäckebrot. Oh. Klingt so lecker. Da kriege ich echt Hunger. Da knurrt mir der Magen. Okay, also erster Aufbautag. Ich muss hier also wirklich langsam anfangen mit Essen. Ich kann nicht mehr einfach ein Steak reinpfeifen, sondern ich muss hier wirklich ganz vorsichtig anfangen und am besten auch mit dem Richtigen, ne? Weil sonst habe ich nämlich gleich wieder die Pfunde drauf, wenn nicht sogar noch mehr als vorher.
Ja, ich hatte nämlich fast 4 Kilo abgenommen. Der wirklich schönste Nebeneffekt der Welt, würde ich sagen. Ich hatte quasi die Figur wie vor den Kindern. Und einen kompletten Jojo-Effekt, den wollte ich auf jeden Fall vermeiden. Diese Sorge, die teilte ich auch mit meiner Fastenleiterin Friederike.
Eine Frage ganz kurz habe ich noch. Ja. Also ich möchte natürlich, also mir ist klar, dass ich die 4 Kilo, die ich, oder 3,5 abgenommen habe, dass ich die nicht halten werde, aber ich will natürlich auch nicht wieder über mein ursprüngliches Gewicht rüber. Muss ich Angst haben, dass es jetzt irgendwie doppelt so viel wird, weil sich irgendwie meine Energiespeicher füllen oder so?
Nein, auf gar keinen Fall. Dieses Kilo obendrauf, ja. In der Regel nehmen meine Teilnehmer, wenn sie sich danach vorsichtig ernähren, wenn sie gut kauen, wenn sie langsam essen, wenn sie aufhören, wenn sie satt sind, wenn sie gerade jetzt im Sommer stärker auf die Rohkost gehen, die Frischkost auch viel, viel zu sich nehmen, geht hinten raus noch was. Also es ist so gut wie noch keiner wieder in eine ganz schlechte Ernährungsweise zurückgefallen. Sie halten ihr Gewicht sehr gut, in der Regel so ein paar Monate. Also ein halbes Jahr. Manche vielleicht, je nachdem, wenn dann Weihnachten kommt oder irgendwelche Feiern in der Familie. Das ist dann meistens leider so ein bisschen ein Break. Aber wer jetzt danach noch ein bisschen aufpasst, das ist sehr häufig, dass dann nochmal 1-2 Kilo auch gehen. Klar, wenn dann auch ein bisschen Bewegung noch dabei ist. Ja. Also ein Jojo-Effekt entsteht wirklich nur dann, wenn einer nach dem zweiten Tag wieder anfängt, Sahnetorte und das Ganze reinzufuttern. Dann ist auch alles ein bisschen umsonst. Ja. Und dann kann man nicht sagen, Fasten ist ein Jojo-Effekt. Dann lag es einfach an mir, dass ich einfach wieder in alte Verhaltensweisen zu schnell reingefallen bin.
Okay, na gut, aber ich werde sehen.
Bei vielen teasert das Fasten etwas an. Und wenn man nur ein Ding mitnimmt und zu Hause und bei jedem Mal Fasten wieder ein kleines Schrittchen, das nächste Ziel vor Augen hat und das umsetzt, ist das doch eine prima Sache.
Ja. Mhm. Eine prima Sache war auch mein Einkauf. Ich schlenderte durch die Regale wie durch ein Schlaraffenland. Und was kam am Ende dabei raus?
So, ich habe natürlich viel zu viel gekauft. Morgen darf ich eigentlich nur mit einem Apfel mein Fasten brechen und abends gibt es eine Kartoffelsuppe. Ich habe gekauft für 10 Wochen, glaube ich. Obst, Gemüse, Porridge, Mandelmilch, der ganze Quatsch. Und es war großartig.
Und vor allem die Vorfreude aufs Essen ist großartig. Aber sind wir mal ehrlich, die richtige Ernährung, gibt es die überhaupt? Eigentlich sieht die ja für jeden anders aus. Und da kommt die Idee der personalisierten Ernährung ins Spiel. Seit über 20 Jahren fasziniert das die Forscher. Das geht dann so weit, dass zum Teil schon einige behaupten, sie könnten anhand von Gentests die perfekt abgestimmte Ernährung bestimmen. Darüber und über personalisierte Ernährung habe ich mit dem Ernährungswissenschaftler Uwe Knoop geredet. Hören wir mal rein.
Herr Knoop, mal eine Frage vorweg. Das würde ja heißen, dass Gesundheitsratgeber oder Kochbücher hinfällig wären, wenn sowieso jeder mit seiner eigenen angepassten Ernährung am besten fährt, oder?
Ja, das wird auch wahrscheinlich bald der Fall sein, denn es ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel in der Ernährungsforschung in Gange und der ist ziemlich schnell und sehr intensiv. Das große Ganze nennt sich international Precision Nutrition, was man natürlich nicht eins zu eins übersetzen kann, Präzisionsernährung, aber besagt im Prinzip, dass man weg muss von Regeln von der Stange, weg muss von Empfehlungen, die für alle gelten, einfach weil es dafür keine wissenschaftliche Evidenz gibt, sondern hin muss zur personalisierten Ernährung, zur individuellen Ernährung. Und da spielt jeweils natürlich der eigene Körper, die eigene Biologie, der eigene Stoffwechsel die zentrale Rolle, sodass man sagen kann, allgemeine Ratgeber, allgemeine Regeln, die werden bald passé sein.
Werden hinfällig sein. Was kann denn personalisierte Ernährung wirklich leisten?
Personalisierte Ernährung ist der beste Schritt, die Ernährung zu finden, die wirklich zu einem passt. Denn jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Mensch hat einen einzigartigen Stoffwechsel. Und ich sage immer gern, angelehnt an den Philosophen Paul Watzlawick, es gibt so viele gesunde Ernährungen, wie es Menschen gibt, denn jeder Mensch ist anders und mit dem zweiten S in Klammern. Und das besagt es ja schon. Von daher ist dieser Prozess sehr, sehr begrüßenswert, weil nur über den Weg der personalisierten, der individuellen Ernährung, der intuitiven Ernährung in dem Falle, kann jeder die Ernährung finden, die perfekt zu ihm passt. Von daher ist es außerordentlich begrüßenswert, dass sich dieser Paradigmenwechsel so langsam vollzieht.
Heißt, nochmal zu den allgemeinen Ratgebern zurück, identische Mahlzeiten gleich unterschiedliche Reaktionen. Wie unterschiedlich können die denn ausfallen?
Es ist bei jedem Mensch komplett unterschiedlich und man muss sich einfach davon verabschieden, dass man sagen kann, Ernährung XY macht dies und jenes, sondern immer der Mensch steht im Fokus und Ratgeber, die einem erzählen wollen, was gesunde Ernährung ist, indem sie konkrete Empfehlungen oder konkrete Vorgaben geben, die Zeiten sind vorbei. Es gilt einfach herauszufinden, was bekommt mir, was schmeckt mir, wann habe ich Hunger und vor allen Dingen, was vertrage ich gut. Das sind die Punkte, die zählen und dazu braucht man keinen Ratgeber, sondern den Glauben und das Vertrauen in sich selbst und seinen eigenen Körper. Wenn man das nicht mehr hat, kann man es wieder lernen, aber allgemeine Regeln, die Zeiten sind vorbei. Die Epoche kann man getrost zumachen.
Vor allem 20% der 18- bis 34-Jährigen, die verfolgen ja laut einer Studie schon so einen personalisierten Essensplan. Leistungssportler ja sowieso. Aber wie findet man denn nun für sich die am besten geeignete Ernährung heraus?
Tja, das ist eine sehr interessante Frage und die im Prinzip auch ganz einfach zu beantworten ist. Also zum einen sollte man sich mal freimachen davon, dass man irgendwelche externe Hilfe braucht, wie Gentests, Stoffwechselanalysen, Blutproben oder sonstiges. Denn die Forschung ist noch viel zu früh und noch viel zu sehr in den Kinderschuhen, als dass man da irgendwas Praktisches ableiten könnte. Sondern was muss ich machen? Ich muss wissen, wer bin ich? Wie sind meine Gefühle? Welche Signale gibt mir mein Körper und wie habe ich die zu interpretieren? Um es konkret auszudrücken, das heißt, Sie müssen wieder spüren lernen, wann habe ich den echten, den körperlich-biologischen Hunger? Worauf habe ich Lust? Also was sind die Speisen und Getränke, die Mahlzeiten, die mir wirklich gut tun, wenn ich sie esse, wenn ich Hunger habe? Und das Wichtigste ist die Verträglichkeit. Das heißt, wie fühle ich mich nach dem Essen? Was bekommt mir gut? Das sind die Punkte, die es herauszufinden gilt.
Nun klingt es auf der einen Seite sehr einfach, kostet nicht viel. Ne? Ich muss einfach nur auf mich hören, auf mein Inneres ein bisschen zur Ruhe kommen. Aber nun ist ja nicht jeder Ernährungswissenschaftler so wie Sie. Das heißt, der eine sagt, ach, ich habe Hunger und mein Körper hat jetzt Lust auf ein richtig schönes Stück Steak. So, nun sagt er das vielleicht jeden Tag, ist nicht so gut am Ende, oder? Also wie genau kommt man denn dahin, um sich selbst wieder umzuerziehen, nenne ich das jetzt mal, um wieder mehr auf sich zu hören, ja, intuitiv zu sein, weil man das ja nicht gelernt hat als Wissenschaftler.
Ja, erstmal ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man kein Ernährungswissenschaftler ist, weil dann weiß man nämlich auch nichts von diesem ganzen Unsinn, der da jeden Tag publiziert wird. Denn man muss eins ganz klar sagen, die Ernährungsforschung, die ist sehr, sehr stark limitiert in ihrer Aussagekraft, weil die Studien extrem schwach sind. Das heißt, es gibt keinerlei wissenschaftliche Kausalevidenz, das heißt keine Ursache-Wirkungsbeziehung, keine Beweise, weder für gesunde Ernährung im Allgemeinen noch für gesunde oder ungesunde Lebensmittel. Und von daher ist es schon mal ganz gut, wenn man sich nicht allzu viel mit dieser, ich nenne es mal ein bisschen spitz formuliert, Pseudowissenschaft beschäftigt, die außer Hypothesen nicht wirklich viel liefern kann. Viel, viel wichtiger ist, dass ich weiß, wie sind die Signale meines Körpers? Das bedeutet, ich muss herausfinden, wann habe ich denn wirklich den körperlich-biologischen Hunger? Das sollte das Signal zum Essen geben, idealerweise, und nicht irgendwelche anderen Gründe wie Gewohnheit, Frust, Kummer, Langeweile oder das Denken über irgendeine gesunde Ernährung, die keinerlei, ja, Kausalevidenz liefert. Und wenn ich das wieder herausgefunden habe, dass ich zum Beispiel weiß, bislang habe ich immer morgens gegessen, weil ich dachte, Frühstück wäre so wichtig, aber ich habe gar keinen Hunger gespürt. Dann lasse ich das einfach mal weg. Und um die Mittagszeit rum, spätestens, wird man merken, was der körperliche Hunger bedeutet. Und wenn man den sozusagen als Leitemotion wieder heranziehen kann und dann wieder spürt, was tut mir denn gut, dann wird der Körper in unserem Schlaraffenland, wo wir nun mal leben, keine einseitige Ernährung wählen. Das heißt, sie werden nicht jeden Tag das gleiche essen. Diese Angst höre ich ganz oft so, ja, wenn ich das mache, dann esse ich jeden Tag nur noch Pommes und Hamburger und ertrinke sozusagen in Bergen von Chips, wo ich immer sage, probier es doch einfach mal aus. Der Körper, der braucht Abwechslung, der braucht Vielfalt, der braucht unterschiedliche Nährstoffe zu unterschiedlichen Zeiten. Und wenn Sie ihm wieder vertrauen, werden Sie merken, wie abwechslungsreich Sie essen, nämlich die abwechslungsreiche Ernährung für Sie persönlich. Das heißt, man sollte keinerlei Angst haben vor irgendetwas, sondern da ganz frei hineinsteigen. Vorher braucht man, das nenne ich immer gerne, die kulinarische Katharsis. Das heißt, man muss sich erstmal frei machen von diesem ganzen ernährungswissenschaftlichen Halbwissen und dann kann man wieder das Vertrauen in den eigenen Körper entwickeln und es funktioniert sehr, sehr gut.
Das heißt, von diesen, also viele brauchen ja das Schwarz auf Weiß, brauchen Fakten und dann, Sie hatten es vorhin schon erwähnt, gibt es ja schon diese Gentests. Also Wattestäbchen rein in den Mund, Wangenabstrich auswerten lassen, gibt es schon tatsächlich. Ja, Sie werden es wissen, 500 € und aufwärts kriegt man dann sein Ergebnis und kann sich dann dementsprechend, was auch immer rauskommt, was für ein Typ man ist, dementsprechend ernähren und bewegen. Davon halten Sie nichts.
Nein, denn all dieser ganze Hokuspokus, so muss man es momentan noch nennen, ist auf einem so niedrigen Niveau der Erkenntnis, dass man daraus noch keine praktischen Ableitungen ziehen kann. Das heißt, weder was die Proteomanalyse angeht, also da checkt man gewisse Eiweiße und Proteine, noch was das Genom angeht, also Gene und Erbgut, noch Blutparameteranalysen, all das ist in der Forschung noch so stark am Anfang, dass man da nichts herausziehen kann, was für den Einzelnen gilt. Momentan ist ganz klar zu sagen, bei der personalisierten Ernährung, bei der intuitiven Ernährung, bei Precision Nutrition ist das Einzige, worauf man zählen kann, der eigene Körper und die richtige Interpretation der Signale. Und wenn Sie da Geld investieren möchten, dann tun Sie das, indem Sie sich mal verschiedenste Lebensmittel kaufen, Ihr Spektrum erweitern rund um Nahrungsmittel, um Mahlzeiten, um kulinarische Erlebnisse, die Sie noch nicht hatten. Weil das ist ganz, ganz wichtig, dass man immer wieder auch Neues ausprobiert, um zu schauen, wie entwickelt sich meine kulinarische Körperintelligenz, wie weit kann ich praktisch neue Ernährungsformen integrieren, weil sie mir gut tun? Und dafür kann man wirklich sein Geld gut investieren, indem man hochwertige, frische Lebensmittel, Nahrungsmittel, Lebensmittel, Mahlzeiten kauft, aber nicht für so einen Quatsch ausgeben. Das ist momentan auch ganz klar rausgeschmissenes Geld.
Was ist denn mit Menschen, die eine Erkrankung haben? Nehmen wir mal an Gicht oder Herzprobleme, die dann doch schon sich ein bisschen einschränken, was bestimmte Lebensmittel angeht. Die können dann ja dann aber doch nicht mehr ganz intuitiv essen, oder?
Das ist ein sehr, sehr wichtiger und guter Aspekt, den Sie gerade ansprechen. Denn ich betone immer darüber, wo wir jetzt drüber reden, das gilt nur für körperlich und geistig, also psychosomatisch gesunde Menschen. Für Menschen, die krank sind, sowohl eine psychische Erkrankung haben, als auch körperliche Erkrankungen, welcher Art auch immer, gilt es erstmal herauszufinden, welche Erkrankung habe ich, welche Rolle spielt die Ernährung hier und was muss ich tun, um gesünder zu werden. Da gelten dann ganz andere Regeln, aber das ist nicht mein Gebiet, weil ich behandle keine kranken Menschen. Da gehören dann Mediziner mit ins Boot.
Wie weit ist denn die Forschung? Sie hatten es vorhin schon kurz erwähnt. Wie weit ist die Forschung, was personalisierte Ernährung angeht?
Die Forschung steckt im Prinzip in den Kinderschuhen, das muss man ganz klar sagen. Denn es ist so, dass bis auf die Tatsache, Vertrauen in den eigenen Körper, man im Prinzip noch nichts machen kann. Die Wissenschaft hat erkannt, allgemeine Regeln sind passé, wir haben keine Beweise dafür, wir können den Leuten nicht irgendwas empfehlen, esst so und so alle zusammen, das bringt nichts. Also müssen wir einen neuen Weg gehen, deshalb das Thema Precision Nutrition und die NHI, also die National Institutes of Health in Amerika, also NIH umgekehrt, die haben sozusagen das Jahrzehnt, was gerade läuft, zum Jahrzehnt der Precision Nutrition auserkoren im Sinne, da liegt der Fokus der Forschung drauf. Das heißt, man möchte in den nächsten 10 Jahren die Forschung darauf fokussieren, um dann gewisse Tools oder was auch immer zu kreieren, mit denen man die personalisierte Ernährung noch besser steuern kann. Ich halte das für so ein bisschen kritisch, weil der Körper hat im Prinzip alles und es gilt wieder, den Kontakt zu sich selbst herzustellen. Selbstreflexion ist ein ganz wichtiger Punkt, das leicht abgedroschene Wörtchen. Achtsamkeit spielt auch eine Rolle, also dass man wirklich sich mit dem Essen näher auseinandersetzt. Das sind die Punkte, die da wichtig sind. Die Forschung selbst kann da eigentlich relativ wenig noch zusätzlich liefern, außer indem sie wirklich auch sagen würde, irgendwann mal, wir müssen mehr den Fokus auf diese Empfindungen legen, auf die Interpretation und die Menschen dahingehend schulen, dass sie sich selbst wieder besser kennenlernen.
Apropos Schulen, wäre natürlich gut, wenn man sowas dann auch in den Schulen vielleicht besser integrieren könnte, um das quasi weiterhin aufzubauen.
Finde ich eine sehr gute Idee, möchte ich doch gerne noch kurz was zu sagen, weil nämlich das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, weil je früher die Kinder und Jugendlichen in ihrem intuitiven Essverhalten gestört werden, durch Regeln zur gesunden Ernährung, durch Angstmacherei zu vermeintlich ungesunder Ernährung, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihrem Körper nicht mehr vertrauen und eine Essstörung entwickeln. Von daher ist das, was Sie gerade gesagt haben, essentiell, dass man den Kindern und Jugendlichen schon früh beibringt, dein Körper ist das Maß aller Dinge und nicht irgendwelche anderen Dinge, auf die du dich konzentrieren musst. Von daher kann ich das nur begrüßen, wenn man schon im Kindergarten, in der Kita, in der Schule anfangen würde, den Kindern ein Bewusstsein für sich selbst, für ihre eigenen Körpersignale praktisch zu vermitteln und zu zeigen, wie gut es ist, wenn man auf sich selbst hört, bin ich voll und ganz bei Ihnen.
Dankeschön. Und während ich mich mit meiner zukünftigen Ernährung beschäftigte und mich schon im Himmel der bald wieder Essenden befand, da war Philipp immer noch irgendwie im Fastentunnel und hatte diese ganze Fastengeschichte noch nicht richtig verdaut.
Und was sagt Papa?
Beim Fasten bekommt der Körper so gut wie keine Nahrung, klar. Für mich klingt das nicht so erstrebenswert, aber Fastenexperten sagen, das sei, solange es nur zeitlich begrenzt passiert, eine gute Sache. Denn der Stoffwechsel verschiebt sich in den Katabolismus. Was sich nach einer besonders radikalen Form des Terrorismus anhört, ist in Wirklichkeit, sagt Dr. Google, der Abbau von Stoffwechselprodukten in einfache Moleküle. Das Gegenteil ist der Anabolismus, bei dem unser Körper Stoffe produziert, die er braucht. Wenn wir also essen, dann wird unser Körper durch den Anabolismus mit allem versorgt, was er braucht, während der Katabolismus alles abbaut, was wir nicht brauchen. Körpergifte zum Beispiel. So irgendwie. Wenn jetzt aber nichts mehr reinkommt, dann entgiftet der Körper über den Katabolismus. So. Also bedeutet Fasten, Gift raus aus dem Körper. Verstehe ich. Und es muss ja wohl was Gutes sein. Das passiert jetzt gerade bei Fanny und man merkt es ihr an. Also, ehrlicherweise nö. Ich merke das nicht. Aber sie sagt, auch wenn sie nicht an diesem Podcast arbeitet übrigens, sie sei wacher, energetischer, fröhlicher. Ich finde, sie ist vor allem dann fröhlich, wenn sie dann mal was isst, weil sie diese sehr kleinen Momente mit noch viel kleineren Mahlzeiten wirklich zelebriert. Und energetisch wirkt sie vor allem, wenn sie an dem riecht, was die Kinder und ich essen. Ich habe dann immer fast ein bisschen Angst vor dieser Energie. Von der Ausschüttung von Serotonin und Endorphinen, soll auch passieren beim Fasten, kann ich bislang noch nicht viel spüren. Klar, ich faste ja auch nicht. Aber auch bei ihr nicht. Obwohl, sie hat tatsächlich ganz gute Laune derzeit. Was meinen eigenen Serotonin- und Endorphinhaushalt angeht, der ist weiter eher sparsam. Fanny ist extrem bei sich selbst in diesen schmalen Tagen und ich darf zwar weiter hier wohnen, aber ich fühle mich neben ihrer Kur eher etwas einsam, seltsam, fehl am Platz. Ihre Entgiftung läuft auch jetzt am letzten Tag offenbar auf Hochtouren und das erste Gift scheine ich gewesen zu sein. Prima.
Ach, Papa!
Und was eine Apfelmeditation mit dem Fastenbrechen zu tun hat und wieso wir alle viel älter werden könnten, wenn wir weniger essen würden, das und mehr gibt es in der nächsten und letzten Folge. Unsere kleine Welt, die abgespeckte zweite Staffel. Buch, Produktion, Sounddesign und Sprecher, ich, Fanny Juschten, Co-Autor und Sprecher, Philipp Michaelis. Falls ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.